ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Er ist der Mann, der unsere vierbeinigen Hausgenossen versteht. Besser versteht vermutlich sogar als wir selbst. Denn Marcel Wunderlich ist Hundetrainer und Inhaber der Martin-Rütter-Hundeschule in Wiesbaden. Herzlich willkommen im HR1 Talk.
Vielen Dank, hallo.
Nun haben wir uns gerade so begrüßt, wie Menschen das in der Regel tun, wenn sie sich zum ersten Mal begegnen. Wie ist das eigentlich bei Hunden? Wie begrüßen die sich normalerweise?
Also in der Tat gibt es auch da einen Begrüßungsprozess und auch da bestimmte Möglichkeiten, wie man höflich oder unhöflich einander begegnen kann. Es findet natürlich mit viel weniger Worten statt und mit viel weniger Wortlauten auch. Aber ein Aufeinanderzugehen, ein höfliches Ausweichen und dann nach und nach engeren und mehr Kontakt aufnehmen, so begrüßen sich Hunde, wenn
also
es gut läuft.
Sich beschnuppern, was wir jetzt in der Regel nur so, im übertragenen Sinne.
Genau, so könnte man das gut sagen. Genau.
Und wenn wir einen Hund begrüßen, wenn wir als Mensch uns mit einem Hund bekannt machen wollen. Wie machen wir das dann am besten?
Ja, im Prinzip genauso höflich. Also was wir Menschen natürlich ganz schnell machen, ist, dem Hund irgendwie ins Fell zu packen oder auf den Kopf zu streicheln.
Von oben,
ja. Genau, ihn direkt anzugucken und je nachdem, wie vernarrt wir sind, auch vielleicht mal die Idee haben, den Hund zu umarmen. Das ist den meisten Hunden zu viel. Also Hunden, die gut aufgewachsen sind, die haben das schon gelernt, dass Menschen da so ein bisschen grob sind und anders ticken und dann ist das okay. Aber auch da wäre eigentlich eine höfliche Begrüßung, den Hund auch ein Stückchen zu sich kommen zu lassen. Und dann ein Streicheln anzubieten, weniger von oben, eher vielleicht von der Seite. Und bei den allermeisten Hunden könnte man sich auch nochmal einschleimen, indem man einfach einen Keks anbietet.
Sind also bestechlich.
Die meisten schon, zum Glück. Für die meisten Menschen auch zum Glück, ja.
Die Sprache der Hunde, die richtige Erziehung und die Grundlagen für ein gutes Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier. Darüber sprechen wir in den kommenden beiden Stunden mit Hundetrainer Marcel Wunderlich. Und ich freue mich drauf.
Ich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Die Liebe zu Tieren nimmt meist sehr früh ihren Anfang. Der Grundstein dafür wird oft in unserer Kindheit gelegt, in der Begegnung mit einem Haustier in unserer Familie. Marcel Wunderlich, Hundetrainer mit eigener Hundeschule. Die erste Begegnung mit einem Hund, die gab es bei Ihnen, glaube ich, als Sie noch auf der Krabbeldecke lagen. Was für ein Hund war das?
Das war die Schäferhündin von meinen Großeltern. Und aus heutiger Sicht würde ich mir die Haare raufen, wenn ich das bei den Kunden, die bei mir im Training sind, so sehen würde.
Weil der Hund zu groß ist.
Genau, weil der Hund zu groß ist und eigentlich auf der Babydecke nichts zu tun hat, weil es kann natürlich schief gehen. In meinem Fall ist es gut gegangen und war vielleicht auch der Grund, warum ich heute das mache, was ich mache.
Und auch sonst, war das eine Kindheit und Jugend mit Hunden bei Ihnen?
Absolut. Also das habe ich vererbt bekommen und mitbekommen. Im Prinzip wirklich ja, seitdem ich krabbeln konnte. Wir hatten nicht durchgehend Hunde in der Familie, weil es halt auch nicht durchgehend möglich war aufgrund von Job und Schule und was halt so drumherum war. Aber ja, ich bin mit Hunden aufgewachsen, das kann man so sagen.
Heute haben Sie Shabi, eine Berner Sennenhündin. Ist das ein guter Familienhund eigentlich?
Ich hatte sie, muss ich leider sagen.
Oh.
Also sie ist vor einem Jahr gestorben und das hat mich unfassbar mitgenommen, weil sie nach wie vor für mich der beste Hund ist, den es gibt und den man nur haben kann. Und auch sie ist ein ganz, ganz großer Grund dafür, dass ich heute das mache, was ich mache. Mhm. Heute teile ich mein Leben mit einem Hund, der nicht ganz so auf diese Beschreibung zutrifft. Der
Kalito.
Also durch, genau. Der einige Baustellen mitbringt. Das ist ein junger Hund und so benimmt er sich eben auch manchmal.
Welche Rasse ist das?
Das ist ein portugiesischer Berghund, zählt also zu den Herdenschutzhunden. Und das ist ja eine Rassekategorie, wo sehr viele Menschen sich sehr schnell verlieben in das Optische und dann heillos überfordert sind mit dem Verhalten. Obwohl sie eigentlich nur genau das tun, wofür sie jahrzehntelang gezüchtet und selektiert wurden, nämlich sehr beschützerisch zu sein.
Und wie man da richtig vorgeht und vielleicht auch mit etwas schwierigeren Fällen auf Dauer zurechtkommen kann, darüber reden wir heute noch mit Hundetrainer Marcel Wunderlich hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Er hat Informatik und Psychologie an der TU Darmstadt studiert, wissenschaftlich gearbeitet, publiziert und er hat geforscht. Und dann hat sein Berufsweg ihn in eine ganz andere Richtung geführt. Nach einer Ausbildung zum Hundetrainer betreibt er nämlich eine eigene Hundeschule und er befasst sich nicht mehr so sehr mit Zahlen und Daten, sondern mehr mit dem lebenden Objekt. Marcel Wunderlich, heute unser Gast im HR1 Talk. Das ist ja eine ziemlich bemerkenswerte Neuorientierung. Warum sind Sie diesen Schritt gegangen?
weil Hundetraining und die Arbeit mit Hunden und den Menschen, die Hunde haben, wirklich meine große Leidenschaft ist. Aber wenn man so sein Abitur gemacht hat und dann überlegt, was man beruflich machen möchte, sind die Eltern nicht so wahnsinnig begeistert, wenn man sagt, ich werde jetzt Hundetrainer. Und das kann ich natürlich verstehen. Trotzdem war es ein Wunsch, in dem Bereich etwas zu tun, der einfach schon sehr lange meiner war. Aber Vernunftentscheidungen, studieren und dann hat mir das auch alles Spaß gemacht und so, es war vollkommen okay. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich einfach nochmal das machen, was ich richtig gut kann und richtig gerne mache.
Und war dann der Schock zu Hause groß oder haben die Eltern dann gesagt, ja komm, dann in Gottes Namen?
Der Schock war da, er war nicht ganz so groß, wie ich befürchtet habe. Aber natürlich ist es erstmal ein relativ krasser Wechsel, nicht nur für die Familie, sondern auch für mein gesamtes Umfeld war das nicht unbedingt nachvollziehbar, warum ich die Uni-Karriere an den Nagel hänge und Hundetrainer werde.
Und Sie kamen dann zu dem bekannten Hundetrainer Martin Rütter. Wie hat sich das ergeben?
Ja, Hundetrainer ist ja leider kein geschützter Begriff. Das heißt, wenn man was in dem Bereich machen möchte, dann ist man eventuell erstmal sehr überfordert, in dem Bereich sich irgendwie fortzubilden, dazu zu lernen, ist nicht ganz so einfach. Aber wenn man es fundiert machen will, dann ist halt die Ausbildung bei Martin Rütter wirklich eine der besten. Das habe ich damals so gesehen, deswegen auch die Entscheidung, bei ihm die Ausbildung zu machen. Und heute bin ich ja auch Dozent für die zukünftigen Martin Rütter Hundetrainer. Und deswegen kann ich das auch nochmal aus der Perspektive sagen, dass das einfach wirklich fachlich eine gute Sache ist.
Diese Ausbildung ist ja nicht billig. Ja?
Also, absolut.
Ja, sie liegt im fünfstelligen Bereich. Ja. Dann am Ende muss man da erstmal das Geld verdient haben, um sowas überhaupt stemmen zu können. Oder wie finanziert man das?
Es gibt natürlich günstigere Ausbildungen am Markt, ganz klar. Ich finde, es ist gerechtfertigt, weil die Ausbildung sehr gut ist. Aber man muss sich vorab Gedanken machen, wie man sich da natürlich in der Zeit finanzieren möchte, wie man die Ausbildung finanzieren möchte, wie man vielleicht auch die ersten Monate dann der Selbstständigkeit bestreiten möchte. In meinem Fall war es so, dass ich ja vorher an der Uni gearbeitet habe. Da Geld anzusammeln ist nicht ganz so einfach. Forschung wird nicht so richtig gut bezahlt und hatte dann durch ein familiäres Erbe die Möglichkeit, eben diese Ausbildung zu bezahlen.
Und mal für diejenigen, die suchen, woran erkennt man, mal so ganz kurz gefasst, einen guten Hundetrainer?
Ein guter Hundetrainer ist vor allem mal ein Mensch, der sehr gut mit den Menschen umgehen kann. Also natürlich braucht er das nötige Wissen rund ums Thema Hund, Hundeverhalten, aber es muss menschlich passen. Der Trainer kann noch so gut sein, wenn ich persönlich nicht mit dem Gegenüber klarkomme, dann wird das nicht funktionieren. Und dann sollte man sich aber natürlich auch nochmal vergewissern, wo die Person die Ausbildung gemacht hat, welche Schwerpunkte sie eventuell legt und dann geht aber meist nichts anderes als über Probieren, über Studieren.
Der Hunde- und auch ein bisschen Menschenversteher Marcel Wunderlich heute hier im HR1 Talk. Mit Marion Kucheni und dem Hundetrainer Marcel Wunderlich. Herr Wunderlich, die Tierfutterindustrie, die bietet ja inzwischen Hundenahrung in, glaube ich, allen Variationen an. Also mit Vitaminen, mit Mineralstoffen, als Vollnahrung, zum Knabbern zwischendurch. Also mit allem Schnick und allem Schnack. Was ist denn die beste Nahrung für Sie, für einen Hund?
Ich kann die Frage total verstehen, aber ich traue mich fast nicht darauf zu antworten, weil ähnlich wie bei der Frage, wie sollten wir Menschen uns am besten ernähren, ist es ein unfassbar breites Feld. Es gibt Futtermarken, da ist einfach viel Füllstoff drin, viel Zucker drin. Das schmeckt den meisten Hunden sehr gut, aber ist schon ganz klar, dass das, was besonders viel beworben wird, auch im Hundebereich meistens jetzt nicht so das Nahrhafteste ist. Ich persönlich barfe meinen Hund, das ist aber nicht jedermanns Sache. Und auch das ist ja ein Bereich, wo gerade wahnsinnig viel Forschung nochmal betrieben wird. Und ja, ein Ergebnis zum Beispiel davon ist, dass diese sehr großen Fleischmengen gar nicht so erforderlich sind. Das heißt, wahrscheinlich werden wir auch in ein paar Jahren mehr und mehr vegane Futteroptionen haben. Etwas, was ich mir aktuell noch nicht vorstellen kann, aber warum nicht?
Welches Leckerli gibt man denn am besten, um einen Hund zu belohnen?
Eins, das schmeckt. Also es gibt ja verschiedene Arten, einen Hund zu belohnen. Hauptsache, der Hund empfindet es als Belohnung. Bei vielen Hunden ist das das Futter und Futter ist auch was, was wir als Menschen ja wunderbar als Belohnung einsetzen können. Aber wenn es jetzt darum geht, dann darf es durchaus auch mal etwas sein, wo viel Füllstoff drin ist oder Zucker drin ist. Hauptsache, der Hund mag es und man achtet insgesamt so ein bisschen darauf, dass die Ernährung ausgewogen ist.
Sagt der Hundeexperte Marcel Wunderlich. Und jetzt gibt's Wunschmusik, Herbert Grönemeyer. Sind Sie Fan?
Ich war noch nie auf dem Konzert, aber ich mag doch einige Lieder sehr und vor allem auch das Lied, was jetzt kommt.
Ich kann es empfehlen, dann hören Sie das vielleicht auch mal live, Männer.
Was ist denn Mann, ein Mann?
Wenn die Entscheidung fällt, ja, wir hätten gerne einen Hund, dann lautet die nächste Frage, aber welcher soll's denn sein? Die Bandbreite an Arten, die ist riesig, von klein bis groß, Schoß bis Familienhund, reinrassig oder Mischling, da ist viel, viel möglich. Und wenn am Ende die richtige Wahl stehen soll, dann gibt's einiges zu bedenken. Marcel Wunderlich, Hundetrainer und auch selbst Hundebesitzer heute hier in HR1. Also einfach losgehen und sich einen Hund besorgen, das ist jedenfalls, glaube ich, schon mal nicht der richtige Weg. Worüber sollte man sich erstmal klar werden, bevor man sich ein Tier zulegt?
Also das ist ja eine Entscheidung für, wenn es gut läuft, viele, viele Jahre. Egal, ob es jetzt ein Hund aus dem Tierschutz ist, der vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, oder tatsächlich ein Hund vom Züchter. Wir haben eine Lebenserwartung zwischen 5 bis 15 Jahre, sagen wir mal grob. Und das heißt, man muss sich natürlich überlegen, was möchte man in diesen Jahren mit dem Hund machen? Was erwartet man von dem Hund? Was soll er vielleicht als Eigenschaften so mitbringen? Eher aktiv, eher verschlafen. Aber auch, was möchte man diesem Hund bieten? Also was möchte man in der gemeinsamen Zeit machen? Und dann natürlich nochmal so ein paar Überlegungen. Was tut man, wenn man selbst zum Beispiel nicht mehr mit dem Hund gehen kann, mal ins Krankenhaus muss? Wer kann sich da mit drum kümmern? Wer kümmert sich überhaupt um die Erziehung? Und das ist auf jeden Fall auch eine Entscheidung, die natürlich in der Familie getroffen werden muss.
Also Berner Sennenhund in der Zwei-Zimmer-Wohnung, das sollte man vielleicht Abstand von nehmen, ja?
Man darf sich überlegen, ob es optimal ist, je nachdem auch, wo man wohnt, also wo diese Zwei-Zimmer-Wohnung liegt. Grundsätzlich ist es vollkommen okay, einen großen Hund in einer kleineren Wohnung zu haben, weil ja in der Wohnung hauptsächlich geruht wird. Das heißt, wenn man viel Spaziergänge macht, wenn man vielleicht auch einen größeren Garten hat, wo man den Hund mal rennen lassen kann, dann spricht nichts gegen die Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber auch das kann natürlich eine Überlegung sein, ja.
Würde es denn helfen, sich vielleicht mal probeweise um einen Hund zu kümmern? Also zum Beispiel, indem man mal einen Hund von Freunden nimmt, so ein bisschen, wenn die in Urlaub oder mal weg sind, damit man so ein Gefühl dafür entwickelt?
Absolut, das finde ich ein super Einstieg. Also je nachdem, wie viel Berührungspunkte man schon mit einem Hund hat, ist es natürlich was ganz anderes, wenn der Hund dann auch mal vielleicht einige Stunden oder sogar Tage bei einem ist. Und da ist es eine schöne Option, sich als Dogsitter anzubieten oder vielleicht auch in einem Tierheim Gassigeher, Gassigeherin zu sein, damit man einfach auch nochmal die vielleicht anstrengenderen Seiten mit einem Hund mitbekommt.
Und mit dem Hund dann mal ganz grundsätzlich, egal ob es irgendwie ein besonderes Thema gibt oder nicht, in eine Hundeschule zu gehen, wenn man ihn hat. Würden Sie das grundsätzlich empfehlen?
Das kann ich absolut nur empfehlen. Also eine Hundeschule deckt ja viele Bereiche ab. Wenn wir jetzt mal von einem Welpen ausgehen, dann ist ja Sozialisierung ein ganz wichtiges Thema. Also dieser Welpe muss ja ganz viel Unterschiedliches kennenlernen, weil er in dem Alter einfach besonders viel und schnell positiv abspeichern kann. Also es ist eine wichtige Vorbereitung fürs Leben. Wenn wir jetzt von einem älteren Hund ausgehen, dann ist er vielleicht nicht perfekt erzogen. Aber auch das kann man ja in der Hundeschule lernen. Und dann gibt es natürlich noch diesen ganzen Bereich Beschäftigung, also ein gemeinsames Hobby zu lernen, kann auch ganz reizvoll sein.
Gibt es denn eigentlich eine Rasse, von der Sie sagen würden, also den eigentlich nicht als Familienhund?
Ich würde sagen, da gibt es einige Rassen und darunter fallen auch welche, die wirklich beliebt sind. Also zum Beispiel habe ich es sehr häufig im Training, dass Aussies, Australian Shepherds, in der Familie eher falsch sind. Die Familie hat sich einen aktiven Hund gewünscht und ist dann aber doch mit diesen Arbeitsrassen, also Australian Shepherd, Border Collie vielleicht, komplett überfordert. Und das finde ich immer sehr schade, weil das hätte man durch eine entsprechende Vorbereitung verhindern können. Und dann ist natürlich auch die Fraktion Herdenschutzhund, die sehr süß aussieht, aber auch in den meisten Haushalten eher nicht so geeignet ist. Ein Beispiel.
Der Hundetrainer Marcel Wunderlich heute hier im HR1 Talk. Hund und Mensch sollten zusammenpassen. Wie wir dafür sorgen können, dass wir die richtige Wahl treffen, darüber haben wir gerade gesprochen hier im HR1 Talk mit dem Hundetrainer und Fachmann Marcel Wunderlich. Jetzt reden wir mal darüber, wie man einen Hund, wenn man ihn dann hat, auch einigermaßen ordentlich erzieht. Bei der Kindererziehung, da ist Konsequenz das, woran es oft mangelt und dann läuft es halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Ist das bei der Hundeerziehung auch so?
Das ist bei der Hundeerziehung nahezu exakt genauso. Also Konsequenz ist mit das Wichtigste. was ein Hund erfahren muss. Und das heißt ja nicht, dass man irgendwie streng sein muss oder unfair sein muss. Aber es ist schon auch für Hunde sehr, sehr wichtig, dass man Regeln aufstellt, die vielleicht auch aus Hundesicht gar nicht so wahnsinnig viel Sinn macht und die dann konsequent einhält. Und wir versuchen ja bei den Hunden, anders als bei den Kindern nochmal, die eigentlich eher ein bisschen klein zu halten. Also natürlich sollen die sich entwickeln, aber sie sollen immer Teil der Familie sein, während wir ja bei den Kindern eigentlich darauf hinarbeiten, dass sie selbstständig werden. Das brauchen wir bei den Hunden eher weniger.
Trainieren Sie als Hundetrainer auch so ein bisschen die Menschen, die mit Ihren Hunden zu Ihnen kommen?
Also in unserer Hundeschule trainieren wir eigentlich nur die Menschen, die einen Hund haben. Auch wenn sich manchmal jemand wünscht, dass wir den Hund für ihn oder für sie erziehen und trainieren, macht das eigentlich wenig Sinn. Weil wenn Mensch und Hund zusammenleben, dann müssen die ja wissen, wie sie miteinander umgehen sollen. Sie müssen die gegenseitigen Bedürfnisse kennen und darin helfen wir den Menschen.
Was sollte denn ein einigermaßen ordentlich erzogener Hund können? Was sind so die unabdingbaren Basics?
Also ich würde sagen, dass auf jeden Fall ein guter Rückruf dazu gehört, weil ein Rückruf, der wirklich funktioniert, also wo der Hund wirklich zurückkommt, wenn man ihn ruft, bedeutet, dass ich ihm einen größeren Radius geben kann, dass ich ihn auch da, wo es erlaubt ist, frei laufen lassen kann.
Und ich mich darauf verlassen kann, dass er kommt.
Genau. Und damit natürlich auch den Menschen um mich herum, vielleicht auch denen, die nicht so sehr hundeaffin sind, viel Sicherheit geben kann. Und die zweite mit wichtigste Eigenschaft ist, glaube ich, dass ein Hund gut an der Leine gehen kann, weil er das in unserer menschlichen Umgebung braucht. Also er darf nicht frustriert sein, wenn er eingeschränkt ist durch die Leine, wenn er eben mal ganz vieles nicht darf, sondern einfach mit mir von A nach B laufen muss. Und eine gute Leinenführigkeit macht von außen sehr viel Eindruck, aber es ist eigentlich gar kein Hexenwerk.
Und umgekehrt, was sollte man einem Hund nie durchgehen lassen?
Gerade so im Alter der Pubertät, wenn es besonders leicht wäre, inkonsequent zu sein, so sehr auf die Forderungen des Hundes einzugehen. Ich glaube, das ist so der größte Fehler, den die Menschen machen und dann erst nach einer längeren Zeit merken, was sie da eigentlich angerichtet haben, weil unsere Hunde sind ja wahnsinnig gut da drin, uns um den Finger zu wickeln.
Apropos um den Finger wickeln, gehört ein Hund ins Bett?
Für mich ja, aber das ist immer die Entscheidung des jeweiligen Menschen. Also ich habe totales Verständnis dafür, wenn jemand sagt, nein, ich brauche den Hund nicht im Bett, ich brauche den nicht auf der Couch, ich finde das total blöd, wenn der mir durchs Gesicht schlägt und so weiter. Aber man sollte es nicht daran festmachen, ob der Hund im Bett ist oder nicht, sondern eher, ob man es seinem Hund erlauben kann und auch wieder verbieten kann. Also natürlich lasse ich meinen Hund nur ins Bett, weil ich auch sagen kann, nee, heute nicht.
Marcel Wunderlich, Hundetrainer und Besitzer der Martin-Rütter-Hundeschule in Wiesbaden, heute hier im hr1-Talk, der natürlich auch zu finden ist in der ARD-Audiothek.
hr1-Talk.
Sein Leben dreht sich um den Hund, beruflich wie auch privat, denn Marcel Wunderlich ist nicht nur Hundebesitzer, sondern er ist auch Hundetrainer mit einer eigenen Hundeschule in Wiesbaden. Herr Wunderlich, ich bin ja eher so der Katzenmensch, weil mir das Wesen dieser Tiere einfach irgendwie näher ist. Wie ist es bei Ihnen? Wie finden Sie Katzen?
Ich finde das voll okay, dass Sie eher Katzenmensch sind. Persönlich, ich bin natürlich Hundemensch und jetzt habe ich auch einen Hund, der nicht so wahnsinnig viel von Katzen hält und ich frage mich häufiger, ob ich ihm das nicht so beigebracht habe.
Okay, das ist so schlimm mit Katzen.
Nein, es ist vollkommen okay, also Menschen dürfen Katzen haben und ich habe weder Angst noch sonst irgendwas Schlimmes mit Katzen, aber ich würde immer den Hund vorziehen.
Was glauben Sie eigentlich, ich frage mich das oft, wie das zusammenhängt, dass manche Menschen sich mehr zu Hunden und manche zu Katzen hingezogen fühlen?
Ich habe keine gute Antwort darauf. Ich würde sagen, es gibt einfach die normalen Menschen, die Hunde mögen und dann
die nicht in normalen, jedem Bereich
gibt es dann immer noch mal so ein paar Verrückte. Okay. Nein, ich will niemanden auf den Schlips treten. Ich kenne die Antwort
nicht. Es ist unterschiedlich, aber es fällt mir doch auf, dass man, wenn man sich sehr bewusst für eine dieser beiden Arten entscheidet, dann ist man drauf geprägt irgendwie. Ne?
Das absolut, genau. Und wahrscheinlich auch da schon so ein bisschen familiär vorgeschädigt in die eine oder in die andere Richtung. Genau.
Wir sind aber nicht wie Hund und Katze, sondern wir werden gleich in großer Eintracht den hr1-Fragebogen ausfüllen.
hr1 Talk.
Der hr1-Fragebogen heute für den Hundetrainer Marcel Wunderlich geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Mhm. Bereit?
Absolut.
Mein schönstes Privileg als Hundetrainer ist,
dass ich viel von Hunden umgeben bin.
Mich bringt's auf die Palme, wenn
ein Mensch im Training viel erwartet, ohne etwas dafür zu tun.
Ein halbes Pfund Butter kostet.
Ich esse viel vegan und kann mich deswegen damit rausreden, dass ich es nicht weiß.
Peinlich war mir zuletzt.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sich mein Hund daneben benommen hat vor 2 Tagen. Das war mir sehr peinlich, ja.
Und dass Menschen das mitbekommen haben.
Natürlich, natürlich. Wenn schon, dann muss es auch jeder mitkriegen, ja.
Ja, so, oh, der Hundetrainer hat wohl seinen Hund nicht im Griff.
Ich bin auch nur Mensch, aber trotzdem nervt es mich extrem, ja.
Wenn ich ein Hund wäre, wäre ich ein...
Ich würde sagen, Berner Sennenhund, der so für 5 Minuten mal für jeden Spaß zu haben ist und dem es dann auch einfach wieder reicht.
Bereut habe ich.
Rückblickend betrachtet, dass ich nicht eher Hundetrainer geworden bin.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass man aushalten können muss, dass es Menschen gibt, die nicht der eigenen Meinung sind.
Wenn jemand Angst vor Hunden hat, sollte er...
lernen, wie Hunde kommunizieren, denn es gibt viel Freiheit zurück, wenn man ein bisschen was über Hunde versteht.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit
Anke Engelke.
Was würden Sie als erstes fragen?
Ich glaube, ich würde sie einfach nur erzählen lassen, weil ich ihren Lebensweg unfassbar spannend finde. Und ich glaube, es würde garantiert nicht langweilig mit ihr.
Das glaube ich auch. Zufrieden bin ich erst, wenn
ich das erledigt habe, was ich mir vorgenommen habe. Keine gesunde Eigenschaft, aber so ist es.
Ich habe Angst vor
Situationen, die ich gar nicht einschätzen kann.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht,
ich glaube, das Ladegerät von meinem E-Book-Reader.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von dem Mann, der uns helfen kann, Hunde besser zu verstehen. Marcel Wunderlich, heute unser Gast im HR1-Talk. Und als Dankeschön jetzt nochmal Wunschmusik, Ugly Kid Joe. Mit der Geschichte eines Mannes, der nie richtig Zeit für seinen Sohn hatte und das am Ende ziemlich bereut. Cats in the Cradle. And the cats in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. Er ist Teil des Teams, das den bekannten Hundetrainer Martin Rütter unterstützt in der RTL-TV-Serie Die Unvermittelbaren. Die Unvermittelbaren, das sind Hunde aus schwierigen Verhältnissen, die im Tierheim gelandet sind und aus den verschiedensten Gründen eben als schwer vermittelbar gelten. Marcel Wunderlich, heute unser Gast im HR1-Talk. Wann gilt denn nun ein Hund als unvermittelbar?
Da gibt es leider sehr viele Gründe, warum ein Hund ein unvermittelbarer Hund ist. Aber alle gemein haben sie, dass Menschen eigentlich an diesem Hund vorbeigehen. Also dass er schon etliche Jahre im Tierheim sitzt oder aufgrund unserer Erfahrung schon absehbar ist, dass wenn wir hier nicht einen Riesenaufwand betreiben, um die passenden Menschen zu finden, dieser Hund auf der Pflegestelle oder im Tierheim sterben wird.
Hat das auch oft damit zu tun, dass das Äußere dann für die Leute nicht so ansprechend ist? Oder was?
Das ist ein Grund. Ja. Also auch unter Hunden gibt es ja in Anführungsstrichen hässliche Hunde. Zum Beispiel Hunden, denen Fell fehlt oder denen eine Gliedmaße fehlt, die im Rollstuhl sitzen. Das ist für viele Menschen nicht so attraktiv. Aber dazu gehören zum Beispiel auch Hunde, die mal gebissen haben oder wahnsinnig ängstlich sind. Also Hunde, mit denen man nicht von Anfang an zumindest das machen kann, was sich ganz viele mit dem Hund wünschen, nämlich sorglos spazieren zu gehen.
Und wie kann man den Hunden mit Training helfen, ihre Chancen auf Vermittlung zu verbessern?
Das Schöne ist, dass wir mit Training viel erreichen können, was so Alltagstauglichkeit angeht. Also ein großer Teil unserer Arbeit ist natürlich, Verständnis zu schaffen, Verständnis zwischen Mensch und Hund. Und es gibt ja zum Glück immer ganz viele Menschen auch, die Lust auf eine Herausforderung haben. Aber gerade wenn der Hund jetzt Themen mitbringt, wie eine Aggression gegenüber Artgenossen oder große Angst hat in bestimmten Situationen, dann können wir mit Training natürlich erreichen, dass der Hund entspannter in diesen Situationen wird. Aber es ist auch ganz klar, dass die Menschen, die sich für so einen Hund entscheiden, dieses Training weiterführen müssen.
Ihr vermutlich schwierigster Fall war Carlito, den wir schon mal kurz angerissen haben. Das ist ein Herdenschutzhund. Die gelten eh als nicht ganz so einfach zu erziehen. Warum eigentlich nicht? Was ist so schwierig?
Ja, Herdenschutzhunde sind Hunde, die so gezüchtet sind, dass sie sehr selbstständig arbeiten können, weil man das von ihnen gebraucht hat. Also die leben ja da, wo sie noch tatsächlich arbeiten dürfen, in der Herde, ohne Begleitung des Menschen und sind dann, anders als die Hütehunde, auch wirklich dafür da, die Herde zu beschützen. Auch wenn da der Wolf zum Beispiel kommt. Das heißt, sie können selbstständig Entscheidungen treffen, sie sind sehr wachsam und wenn sie mal loslegen, durchaus auch ernst. Und das sind eigentlich alles Eigenschaften, die wir in unserer Umgebung, in unserer menschlichen Welt eher nicht so wollen.
Und Carlito ist nun einer von diesen Unvermittelbaren gewesen, der am Ende bei Ihnen gelandet ist. Wie kam es dazu?
Ja, es ist eigentlich eine sehr aufwühlende Geschichte, zumindest für mich. Carlito kam als sehr junger Hund schon ins Tierheim, weil die Familie, die ihn zuerst als Welpe adoptiert hat, schließlich mit seinen Eigenschaften überfordert war. Die hat ihn dann im Tierheim abgegeben. Wir haben über die Unvermittelbaren einen Aufruf gemacht, weil schon klar war, ein Herdenschutzhund, der ein paar Wochen und Monate im Tierheim verbringt, verbringt sie meistens Jahre bis zu seinem Tod, und das wollten wir verhindern. Und dann haben sich auch tatsächlich Menschen gefunden, die gesagt haben, wir trauen uns das zu. Es hat sich aber leider schon nach sehr, sehr kurzer Zeit rausgestellt, dass sie überfordert sind, und deswegen hat die Familie die Reißleine gezogen. Carlito kam zurück ins Tierheim, für mich ein großer, großer Schlag, weil ich mich eigentlich von Sekunde 5 an, sagen wir mal, in diesen Hund verliebt habe und deswegen natürlich auch sehr darunter gelitten habe, dass er nach der eigentlich erfolgreichen Vermittlung zurück ins Tierheim kam. Dort habe ich ihn dann weiter betreut. Wir haben nochmal nach Menschen gesucht. Das hat wieder nicht geklappt, und irgendwann habe ich mir dann einen Ruck gegeben und habe heute, zum Glück kann ich sagen, Carlito bei mir aufgenommen.
Und macht er denn Fortschritte?
Er macht große Fortschritte, er macht mir viel, viel Freude, aber es ist auch ganz klar, dass er immer diese Herdenschutzhund-typischen Eigenschaften mitbringen wird, und deswegen wird er wahrscheinlich auch nie der Hund sein, der sich irgendwie besonders darüber freut, wenn ich ganz viele Menschen besuche oder ganz viel um mich herum passiert, was er nicht so einschätzen kann.
Der Mann auch für die ganz schweren Fälle, Hundetrainer Marcel Wunderlich heute hier in hr1. Mit Marion Kucheni und dem Hundetrainer Marcel Wunderlich. Herr Wunderlich, Hunde, die mit Wollmäntelchen, mit Schleifchen ausgestattet werden, die vom Tisch mit essen dürfen, die auf die Schnauze geküsst werden, im Bett schlafen, die von ihren Besitzern ja so ein bisschen wie Kinder oder auch Ersatzpartner behandelt werden. Mich befremdet das, ganz offen gestanden, immer so ein bisschen. Was halten Sie als Hundeprofi von einem solchen Umgang mit Tieren?
Also jetzt wurden ja ein paar Dinge vermischt aus meiner Sicht. Natürlich finde auch ich es falsch, wenn Hunde vermenschlicht werden. Weil viele Hunde zum Beispiel wenig Freude daran haben, irgendwelche Kleider angezogen zu bekommen. Da spreche ich jetzt nicht von Regenmantel oder Wintermantel bei den Hunden, die es einfach brauchen bei unseren Temperaturen. Sondern wenn Hunde eher so als Puppe gesehen werden.
Und in die Handtasche gesteckt werden.
Statt dass sie selbst laufen dürfen. Wenn sie mit der Leine durch die Gegend gezogen werden, statt dass sie erzogen werden und dass man mit ihnen kommuniziert. Das finde ich immer sehr, sehr schade, weil das eigentlich immer bedeutet, dass auch die Bedürfnisse des Hundes überhaupt nicht betrachtet werden. Und dann ist es natürlich auch sehr schnell eigentlich im tierschutzrelevanten Bereich. Aber wenn jetzt der Hund mal vom Tisch was kriegt und meinetwegen, wenn er auch irgendwo auf dem Sessel sitzt oder mit im Bett schlafen darf oder so, dann finde ich das erstmal gar nicht schlimm, solange es für den Hund und für alle Menschen, die damit beteiligt sind, auch in Ordnung ist.
Und wie finden Sie das, wenn man mit, ich erlebe das auch, wenn man mit Hunden wie mit Kindern redet, ja, und sich selber so als die Mama gibt dir jetzt mal eben ne, ein Leckerli oder so, also diese Art von Kommunikation mit einem Tier, sagen Sie, ja, ist okay, der versteht es ja dann in dieser Weise auch nicht so, oder ist das doch schwierig?
Die meisten Hunde haben ja wirklich gut gelernt, mit uns Menschen klarzukommen. Und die haben dann gelernt, das entweder auszublenden und da nicht mehr drauf zu reagieren. Oder aber sie kriegen das mit, was ja häufig zum Glück auch dahinter steckt. Nämlich eine große Zuneigung zum Hund und vielleicht in der einen oder anderen Situation auch durch diese Aufmerksamkeit und die nette Stimme einfach ein Lob. Und dann ist das vollkommen okay. Es ist aber auch nicht unbedingt meine Art. Ich bin ein großer Fan von meinem Hund. Er macht mir viel Freude. Aber Kindersprache, na.
Und jetzt gibt's noch mal Wunschmusik. Die Spider-Murphy-Gang, das ist 80er Rock'n'Roll in bayerischer Mundart und ein Text, der vermutlich so heute jetzt nicht mehr durchgehen würde.
Und deswegen muss es gehört werden.
Skandal im Sperrbezirk.
Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten, sind die Füße platt. Skandal im Sperrbezirk. Skandal im Sperrbezirk. Skandal um Rosi.
Sie haben Schwierigkeiten beim Atmen, beim Laufen. Sie haben Haut-, Augen-, Ohrenprobleme, Fehlstellungen an der Wirbelsäule, im Kiefer, an den Zähnen. Und das nur, weil Menschen sie sich nach ihren Vorstellungen, ja, man kann sagen, designt haben. die Hunderassen wie der Mops, der Dackel, die französische und englische Bulldogge, der Chihuahua, der Cocker Spaniel mit seinen Augen und auch der deutsche Schäferhund mit seinem abfallenden Rücken. Sie alle sind Tiere, die durch Zucht mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen leben müssen. Marcel Wunderlich, Hundetrainer und Hundebesitzer. Sollten wir eigentlich nicht endlich mal damit aufhören, Tiere zu züchten, die teilweise so erheblich unter diesen Zuchtmerkmalen leiden?
Ich wäre voll dafür, weil alles, was Sie jetzt beschrieben haben, ist gesellschaftsfähige Tierquälerei. Also wir schaffen uns da Lebewesen heran, die unseren meist ja auch optischen Merkmalen irgendwie entsprechen müssen. Und die Tiere leiden und leiden ja meistens im Stillen. Und das ist ein Riesenskandal und es wäre so leicht, das zu beenden, weil es gibt ja, was den Charakter angeht, eigentlich für jeden Menschen den passenden Hund, egal wie er aussieht.
Und auch da frage ich mich oft, der Hund ist ja auf der einen Seite eigentlich das liebste Haustier der Deutschen. Und so viele Menschen haben trotzdem offenbar ohne große Bedenken Tiere daheim, die eigentlich als Qualzucht gelten. Wie passt das zusammen?
Naja, leider ist es so, dass viele Menschen nach wie vor nicht wissen, was eine Qualzucht ist oder die vielleicht bei Qualzucht bestimmte Rassen im Kopf haben und den Hund, den sie selbst zu Hause haben, aber gar nicht dazu zählen würden. Es wird einem halt wirklich leicht gemacht, eine Qualzucht bei sich aufzunehmen. Einfach weil weiter gezüchtet wird, weil die Züchter nicht entsprechend aufklären und weil die Hunde halt ganz viel im Stillen leiden und da, wo sie nicht im Stillen leiden, das kennt man ja von diversen Beiträgen in den sozialen Medien, das auch noch als niedlich angesehen wird. Also auch da der Hund und das, was er kommuniziert, vollkommen missverstanden wird.
Anderer schwieriger Bereich, das sind die sogenannten Kampf- bzw. Listenhunde. Pitbull, Staffordshire Terrier, American Bulldog, Rottweiler. Halten Sie eigentlich einen dieser Kampf- bzw. Listenhunde per se für gefährlich?
Nein, ich bin kein großer Freund von dieser Liste und in etlichen Bundesländern ist die Liste ja auch wieder Diskussionsgegenstand oder wurde schon abgeschafft. Natürlich sind Hunde grundsätzlich erstmal oder haben grundsätzlich erstmal die Möglichkeit, gefährlich zu sein. Es ist aber immer ganz entscheidend, welcher Mensch da dran hängt. Und jeder Hund, der eine gewisse Größe hat, kann auch entsprechende Verletzungen anrichten. Aber nach allem, was wir so aufgrund der Statistiken und der Forschung in dem Bereich sagen können, sind es nicht diese Rassen, die auf der Liste stehen, jetzt zum Beispiel für Hessen, die tatsächlich dann auch in der Realität gefährlich sind. Deswegen finde ich es wichtig, dass jeder, der einen Hund hält, sich mit dem Hund auseinandersetzt. Und da kann sowas wie ein Hundeführerschein helfen oder verpflichtende Erziehungskurse, aber nicht die Rasseliste.
Der Hundeexperte Marcel Wunderlich heute zu Gast hier im hr1 Talk. Etwa 8 Millionen Hunde gibt es in Deutschland und rund ein Drittel davon ist verhaltensauffällig und damit ein Fall für Menschen wie den Wiesbadener Hundetrainer und Hundeschulbesitzer Marcel Wunderlich. Herr Wunderlich, liegt das Problem für Verhaltensauffälligkeit von Hunden eigentlich immer am anderen Ende der Leine?
Nein, das kann man so nicht sagen. Auch zu uns kommen Menschen ins Training, die sagen, ja, ich weiß ja, ich bin schuld. Und da darf ich dann häufiger mal ein bisschen bremsen. Also natürlich gibt es auch Hunde, die machen es den Menschen nicht so sonderlich leicht. Und jeder Hund, der jetzt nicht bei einem perfekten Züchter aufgewachsen ist und wo von Beginn an wirklich in Anführungsstrichen alles richtig gemacht wurde, kann blöde Erfahrungen gemacht haben und deswegen kann der aktuelle Mensch Schwierigkeiten da mit seinem Hund haben. Aber der Mensch, der aktuell mit diesem Hund zusammenlebt, ist immer Teil der Lösung. Und wenn man es so formuliert, dann kann das doch auch ganz viel Hoffnung geben.
Wenn Sie als Hundetrainer eingreifen, dann ist im Grunde in den meisten Fällen ja schon immer irgendwas falsch gelaufen, das Sie im besten Fall wieder in Ordnung bringen können. Stoßen Sie aber eigentlich auch mal an Grenzen, wo Sie sagen, nee, da geht beim besten Willen wahrscheinlich nichts mehr?
Auch diese Fälle gibt es leider. Also natürlich gibt es auch hier und da mal Fälle, wo ich selbst als Trainer denke, das hatte ich so noch nicht und dann ein paar Dinge ausprobiere und dann aber auch erstmal mit Kolleginnen und Kollegen Rücksprache halten muss, damit das Training in diesem speziellen Fall in die richtige Richtung geht. Aber selbst mit der größten Unterstützung und vielen verschiedenen Trainingsansätzen, die wir probieren, gibt es immer mal wieder Mensch-Hund-Teams, die mit einem Problem zu uns kommen, das wir einfach nicht lösen können. Und dann geht es einfach darum, wie können aber Mensch und Hund trotzdem weiter zusammenleben. Das heißt, dann geht es darum, wie man das gemanagt kriegt.
Sollte eigentlich jeder, der sich einen Hund zulegt, ganz grundsätzlich so eine Art Hundeführerschein machen?
Das fände ich sehr, sehr sinnvoll. Es ist ja nach wie vor nicht verpflichtend, was eigentlich Wahnsinn ist, weil wir in allen anderen Bereichen, und sei es jetzt zum Beispiel der echte Führerschein, also um mit dem Auto oder dem Motorrad oder so unterwegs zu sein, da gibt es Regeln und da muss man sich vorab informieren. Und die Hürden sind ja jetzt auch bei dem echten Führerschein nicht wahnsinnig groß, aber trotzdem ist man erstmal gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und dass man einfach so Hunde bei sich aufnehmen kann, mit denen in der Umgebung unterwegs ist, ja, und auch verantwortlich ist für dieses Lebewesen und das so vollkommen ohne Vorerfahrung tun kann, das finde ich persönlich Wahnsinn. Und da kann so etwas wie ein Hundeführerschein absolut helfen.
Was wünschen Sie sich am meisten, wenn es um den Umgang mit Hunden geht?
Dass die Menschen ein wirkliches Interesse an ihrem Hund entwickeln und nicht nur den Hund in Bezug auf ihre eigenen Bedürfnisse sehen, sondern den Hund als eigenständiges Lebewesen sehen und dann eben auch die ein oder andere Entscheidung oder Struktur in ihrem Alltag zum Wohle des Hundes treffen.
Am Ende, lieber Herr Wunderlich, unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste irgendetwas auswendig aufsagen. Zitat, Gedicht, Lebensweisheit, persönliches Motto, ist ganz Ihnen überlassen.
Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber es lohnt sich nicht. Das ist jetzt mal sehr frei zitiert und wird ja auch diversen Autoren zugeschrieben. Aber dieser Satz ist auf jeden Fall absolut richtig.
Marcel Wunderlich, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1.
Genau meins.